Der Klimawandel ist eine wichtige Triebkraft von Flucht. Doch zugleich steckt in Mobilität auch die Chance einer besseren Anpassung. Die Zahlen sind bereits jetzt sehr hoch. 2025 wurden etwa 30 Millionen Menschen durch Extremwetterereignisse wie Stürme, Dürren oder Überschwemmungen temporär vertrieben.
Der Klimawandel verschärft Fluchtbewegungen, warnt die Migrationsforscherin Petra Bendel von der Universität Erlangen-Nürnberg, die mit ihren Kollegen zusammen am Montag den Report Globale Flucht vorgestellt hat. Darüber sprechen wir gleich hier im Podcast. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der TAZ und wir sprechen über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Verena Kern von Klimareporter und ich begrüße zurück im Podcast meine Kollegin Katharina Schipkowski von der TAZ. Hi Katharina, herzlich willkommen zurück im Klima-Update.
Hi Verena, vielen Dank und schön, dass ich wieder hier sein kann. Ich hatte gerade diese Woche meine erste Arbeitswoche nach der Elternzeit und bin jetzt wieder regelmäßig dabei.
Sehr schön, das freut mich sehr. So, und jetzt fangen wir an mit der Folge vom 5. Juni 2026 und das sind heute unsere Themen. Zuerst sprechen wir über den ökologischen Fußabdruck von Rechenzentren und künstlicher Intelligenz. Dann beschäftigen wir uns mit klimabedingter Flucht. Und zum Schluss geht es um die Frage, wie viel Aufmerksamkeit die Bundesregierung eigentlich dem Thema Klimawandel und Klimapolitik schenkt. Da gibt es ein neues Analysetool mit wirklich interessanten Ergebnissen. Wir fangen an mit einem richtig brisanten Thema, nämlich die Umweltauswirkungen, die Rechenzentren und künstliche Intelligenz verursachen. Das ist ja die Branche, die im Moment am allerstärksten wächst. Und das verbraucht sehr viele Ressourcen und erzeugt auch sehr viel Müll. Und genau dazu hat die Universität der Vereinten Nationen in dieser Woche einen umfangreichen Bericht vorgelegt.
Ja, und der trägt den Titel The Environmental Cost of Artificial Intelligence, Carbon, Water and Land Footprints. Also die Umweltkosten von künstlicher Intelligenz, CO2, Wasser- und Landfußabdruck.
Bevor wir uns das anschauen, was in dem Bericht da drin steht, erst noch ein paar Worte zu der Universität der Vereinten Nationen, von der dieser Bericht ja stammt. Die UN-Universität oder auch Weltuniversität genannt, die gibt es seit schon gut 50 Jahren. Ja, und sie ist sowas wie die Denkfabrik der Vereinten Nationen. Insgesamt gibt es 15 Institute an verschiedenen Standorten, die sich mit unterschiedlichen Themen beschäftigen. Und das Institut, das jetzt diesen KI-Bericht erstellt hat, das ist das Institut für Wasser, Umwelt und Gesundheit. Und das sitzt in Kanada.
Kommen wir mal zu dem Bericht selber. Die Forschenden gucken sich unter anderem an, wie viel Energie Rechenzentren verbrauchen und wie viel davon auf die KI entfällt. Und wie sich das in den nächsten Jahren voraussichtlich entwickeln wird. Diese Fragen stellen sich ja viele Leute, seit es in den letzten Jahren einen regelrechten Hype um KI gibt. Zum Energieverbrauch gibt es auch schon einiges an Forschung.
Dieser Report macht aber noch mehr und das ist auf jeden Fall eine Stärke des Berichts, würde ich sagen. Die Forschenden gucken sich auch andere Umweltkosten an, die ja auch sehr relevant sind, nämlich Wasser, das man unter anderem für die Kühlung der Rechenzentren braucht, oder Land als Baufläche für Kraftwerke und Rechenzentren und natürlich auch Wasser und Land für die vorgelagerte Industrie, die etwa Chips herstellt, die für die Rechenzentren benötigt werden.
Und sie gucken auch auf den Müll, also den Elektroschrott. Das heißt die Hardware, die in recht kurzer Zeit durch noch leistungsfähigere Hardware ersetzt wird. Hier schätzt der Report die Menge an Elektroschrott, die im Jahr 2030 durch ausrangierte KI-Infrastruktur entstehen wird, auf 2,5 Millionen Tonnen jährlich. Und ja, das ist ungefähr so viel wie 250 Eiffeltürme, die man jedes Jahr verschrotten würde.
Und die zentrale Aussage des Berichts lautet, schon heute ist der ökologische Fußabdruck der künstlichen Intelligenz alles andere als eine Kleinigkeit. Aber weil die Branche so rasant wächst, wird auch dieser Fußabdruck entsprechend rasant wachsen.
Wir geben euch mal ein paar Zahlen, damit ihr euch die Größenordnung ungefähr vorstellen könnt. Laut dem Bericht haben Rechenzentren weltweit im letzten Jahr, also 2025, rund 450 Terawattstunden Strom verbraucht. Das ist fast so viel, wie ganz Frankreich in einem Jahr an Strom verbraucht. Und der Anteil der KI an diesem Stromverbrauch lag bei 20%.
20%, also ein Fünftel, das ist jetzt noch nicht so irre viel. Aber jetzt kommt der Punkt. Bis zum Jahr 2030 wird es voraussichtlich eine Verdopplung geben und gleich zweifach. Der gesamte Stromverbrauch von Rechenzentren wird sich, wenn alles weiterläuft wie bisher, ungefähr verdoppeln. Und der Anteil der KI daran ebenso, er wird voraussichtlich von 20% auf 40% steigen. Und beim Verbrauch von Wasser und Land kann man Ähnliches sagen, einfach weil die Branche so extrem stark und extrem schnell wächst.
Man muss allerdings dazu sagen, das sind nur Schätzungen und Hochrechnungen. Letztlich kann man nicht genau beziffern, wie viel von der Energie, die Rechenzentren verbrauchen, auf die künstliche Intelligenz entfällt. Denn es fehlt einfach die Transparenz. Sowohl die Konzerne, die die KI-Modelle entwickeln, als auch die Rechenzentrumsbetreiber legen nur punktuell Daten offen, wenn überhaupt. Und man muss sich halt klar machen, 90% der Rechenzentren weltweit stehen entweder in den USA oder in China, wo man eben auch nicht mit Transparenz rechnen kann.
In dem Report gibt es auch Schätzungen zu den CO2-Emissionen durch KI. Aber auch hier ist es mit Vorsicht zu genießen, denn man müsste ja ganz genau wissen, woher der Strom kommt, also ob aus Windkraft oder Solaranlagen oder doch eher aus Gaskraftwerken, fossiler Energie. Und auch da gibt es zu wenig Transparenz, um das ganz genau sagen zu können.
Fachleute, die nicht an dem Bericht beteiligt waren, sagen, die Zahlen, die da genannt werden zum Energieverbrauch, die decken sich ungefähr mit der aktuellen Forschung. Und die geht davon aus, dass heutzutage so 1 bis 1,5% des globalen Stromverbrauchs von Rechenzentren verbraucht wird und dass das bis 2030 auf 3 bis 4% steigen wird.
Ja, aber im Vergleich zu anderen Sektoren ist das immer noch moderat. Die Stahl- und Zementbranche beispielsweise, die verbraucht über 15% des globalen Stroms. Landwirtschaft und Schwertransport jeweils mehr als 10%. Das sind dann schon ganz andere Dimensionen. Andererseits, diese Branchen wachsen auch nicht so stark wie die KI-Branche. Insofern ist das Thema auf jeden Fall relevant und sollte weiter untersucht werden.
Wir kommen zu unserem nächsten Thema. Klimabedingte Flucht ist kein Zukunftsthema mehr, sondern aktuell auf einem extrem hohen Stand. Gleichzeitig schotten sich viele Staaten immer mehr ab und verschärfen die Krise damit. Aber in der hohen Mobilität der Menschen steckt auch eine Chance auf bessere Anpassung an die Bedingungen der Klimakrise. Das ungefähr, ein bisschen verkürzt, ist die Kernbotschaft des Reports Globale Flucht, der am Montag in Berlin vorgestellt wurde.
Ja, und was ist das für ein Report? Die ForscherInnen kommen von verschiedenen Universitäten, zum Beispiel vom Center for Human Rights Erlangen-Nürnberg und dem Institut für Migrationsforschung in Osnabrück. Und sie erstellen diesen Report jährlich im Auftrag des Projekts Flucht- und Flüchtlingsforschung, Vernetzung und Transfer. Und das wird vom Forschungsministerium gefördert. Dieser Report jetzt vom 1. Juni soll, so sagen die ForscherInnen, aber nicht nur eine Bestandsaufnahme sein, sondern ein Weckruf. Warum, Katharina?
Weil die internationale Gemeinschaft und ganz vorne dabei auch die EU und Deutschland immer weniger Verantwortung in dieser Krise übernimmt. Im Gegenteil, die internationale Gemeinschaft trägt durch ihre Abschottungspolitik sogar zur Eskalation bei. Also es sind mehr als 117 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht, doppelt so viele wie vor 10 Jahren. Die Zahl ist jetzt natürlich so groß, dass man sich das nicht so genau vorstellen kann, aber nochmal anders gerechnet. Allein im letzten Jahr mussten 30 Millionen Menschen vorübergehend vor der Klimakrise fliehen und das sind mehr als Polen Einwohnerinnen hat. Übergehend heißt zum Beispiel, aufgrund einer Flut ist das Gebiet, wo man wohnt, überschwemmt, dann kann man wahrscheinlich später zurückkommen, aber 14 Millionen Menschen wurden im letzten Jahr auch dauerhaft innerhalb ihres Landes vertrieben, wegen Dürren, Flut oder Überschwemmungen.
Ja, innerhalb ihres Landes hast du gesagt, das ist ein gutes Stichwort. Denn eine der zentralen Botschaften des Reports lautet auch, dass die weitaus meisten Klimaflüchtlinge innerhalb ihrer Region bleiben, also ganz anders, als es öffentlich oft wahrgenommen und kommuniziert wird. Also die meisten Menschen fliehen eben nicht nach Europa oder in die USA, sondern in ihre Nachbarländer. Und man muss dazu sagen, schon 2020 hat der Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen und 5 Jahre später auch der Internationale Gerichtshof betont, keine Person darf in ein Land abgeschoben werden, in dem ihr Leben oder ihre Freiheit durch Klimafolgen bedroht ist. Aber ja, die Länder halten sich eben nicht dran.
Und die Aussichten sind leider auch düster. Denn in der kommenden Woche, am 12. Juni, tritt ja die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, abgekürzt GEAS, in Kraft, die weitere wirklich gravierende Verschlechterungen für schutzsuchende Menschen bedeutet. Zum Beispiel ja auch die Unterbringung in haftähnlichen Lagern. Die ForscherInnen rechnen damit, dass es mit GEAS zu noch mehr Rechtsbrüchen kommen wird, wie zum Beispiel zu Pushbacks an der Grenze.
Ja, das sind schon düstere Aussichten.
Wir kommen jetzt zu unserem dritten Thema, Klimaschutz. Die Eindämmung der Klimakrise und damit verwandte Themen erleiden ja schon seit einiger Zeit einen Bedeutungsverlust im öffentlichen Diskurs. Also über das Klima wird nicht mehr so viel gesprochen. Also bei uns natürlich schon und in der Taz auch und auf Klimareporter natürlich auch. Aber auf Regierungsebene eben leider kaum. Das ist zumindest das Gefühl, das man so bekommt, wenn man die Nachrichten verfolgt. Und was da wirklich dran ist, ob das Klima wirklich kein Thema mehr im Kabinett ist, das kann man jetzt genau nachgucken. Und zwar mit einem Tool, das das Rechercheportal Frag den Staat gerade veröffentlicht hat.
Das Projekt heißt Nachgeliefert und ist einfach eine durchsuchbare Datenbank, in die Frag den Staat alle Transkripte der Bundespressekonferenzen der letzten 12 Jahre reingefüttert hat und eben verschlagwortet hat.
Vielleicht noch einmal kurz zur Erklärung, was ist die Bundespressekonferenz? Das ist ein von JournalistInnen organisierter Verein, der die Regierungssprecher und die SprecherInnen der Ministerien 3-mal pro Woche zur Regierungspressekonferenz einlädt. Da beantworten die SprecherInnen der Bundesregierung und der Ministerien die Fragen der JournalistInnen. Daneben organisiert der Verein auch viele weitere Veranstaltungen, zum Beispiel, wenn ein Bericht oder ein Gutachten vorgestellt wird. Und Frag den Staat hat jetzt sozusagen nur die Regierungspressekonferenzen genommen und in die Datenbank eingepflegt. Das sind aber immerhin auch mehr als 1700 Dokumente. Die absolute Zahl ist gar nicht so interessant, sondern eher die Kurve, die anzeigt, wann über das Thema gesprochen wurde und auch wie. Frag den Staat hat praktischerweise ein Diagramm gemacht, das in verschiedenen Kurven zeigt, wie der Konjunkturverlauf der Worte Klimawandel, Klimaschutz, Klimakrise und Klimaschutzgesetz über die letzten 12 Jahre war.
Ja, und das sieht man, 2018 war das Klimathema auf dem absoluten Tiefpunkt und steigt dann aber sprunghaft an bis 2019, dem Höhepunkt von Fridays for Future. Und 2019 war ja auch das Jahr, in dem das Klimaschutzgesetz verabschiedet wurde. Also man sieht da, die Bundesregierung hat auf den Druck von der Straße reagiert. In dem Jahr fällt das Wort Klima in 70% aller Regierungspressekonferenzen. 70%, das ist wirklich ein hoher Wert. Das ist auch mehr als doppelt so viel wie in den Jahren 2015 und 16, also direkt nach dem Pariser Klimaabkommen. Und da sieht man, Druck von der Straße wirkt, zumindest beeinflusst er die Themen, mit denen die Bundesregierung sich auseinandersetzt.
Ja, dann nach 2019 kommt allerdings der totale Einbruch aller Klimathemen wegen der Corona-Pandemie. Das einzige Wort mit einer positiven, wenn auch sehr niedrigen Kurve in den Pandemiejahren ist Klimakrise, weil die Außenministerin der Ampelkoalition, Annalena Baerbock, als erste Ministerin angefangen hat, dieses Wort überhaupt zu nutzen. Und sie hat das Klima ja auch relativ häufig thematisiert. Zum Ende der Koalition hat sich dann kaum noch verwendet und nach dem Bruch der Ampel hat es sich zielstrebig auf die Nulllinie zubewegt. Ja, und heute, beziehungsweise auch im ganzen Jahr 2026, redet im Kabinett niemand mehr von der Klimakrise.
Ihr könnt das selbst ganz einfach nachgucken, wenn ihr auf der Homepage von Frag den Staat das Projekt Nachgeliefert anklickt. Und da könnt ihr den Zeitraum auswählen, in dem euch die Regierungspressekonferenzen interessieren. Und ihr könnt so zum Beispiel auch rausfinden, wann die Klimakrise im Regierungswording auf die in Anführungszeichen schwarze Liste gekommen ist. Ich sage es jetzt so, weil das Wort doch einfach nicht mehr benutzt wird. Ja, und ab wann zum Beispiel die Klimaziele an Bedeutung verlieren und diese magische Technologieoffenheit in den Vordergrund tritt. Man kann natürlich alle möglichen Worte suchen. Zum Beispiel kam das Wort Femizid genau einmal von 2015 bis heute vor. Ebenso das Wort Kapitalismus.
Ja, das ist schon, das sagt schon vieles aus, ne? Falls ihr euch jetzt fragt, in welchem Zusammenhang überhaupt über Kapitalismus debattiert wurde in der Regierungspressekonferenz, das war tatsächlich im Zusammenhang mit dem Klima. Das war im November 2022 nach der Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh. Da hat ein Journalist gefragt, ob man denn dort auf der COP auch über die Ursachen der Klimakrise gesprochen habe, zu denen ja ganz maßgeblich der Kapitalismus zähle. Und ein Sprecher des Auswärtigen Amts hat daraufhin gesagt, die Abschaffung des Kapitalismus hätte da jetzt nicht auf dem Programm gestanden, weil das Programm muss ja auch im Konsens verabschiedet werden. Also war ganz unterhaltsam.
Gucken wir nochmal auf die Auswertung, die die KollegInnen bei Frag den Staat gemacht haben. Nach der Corona-Krise steigt die Kurve der Wörter Klima, Klimaschutz, Klimagesetz wieder an und erreicht 2023 sogar einen Höchststand. Allerdings leider nicht, weil die Ampelkoalition so eine ambitionierte Klimaschutzpolitik betrieben hätte, nein, sondern weil sehr viel über das Heizungsgesetz und das Klimaschutzgesetz gestritten wurde. Daher fallen die Begriffe in dieser Zeit in 80% der Regierungspressekonferenzen. Also nur auf die Zahlen zu gucken, hilft nicht. Man muss dann schon den Kontext betrachten. Aber das ist ja ziemlich einfach, weil man in dieser Datenbank ja die ganzen Protokolle nachlesen kann. Also wirklich ein echt cooles Projekt.
Für heute sind wir erstmal am Ende unserer Folge angelangt. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gerne und lasst uns eine Bewertung da und schickt uns gerne Feedback. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Und zum Schluss möchten wir uns noch bei denjenigen bedanken, die unsere Arbeit durch eine Spende ermöglichen. In dieser Woche war das Marco Roscher. Vielen Dank. Und viele von euch unterstützen uns ja sogar regelmäßig, zum Beispiel monatlich, vierteljährlich oder jährlich. Das gibt uns Planungssicherheit und dafür geht ein ganz großes Danke an Heiko Pachel, Angelika Röser, Alessandro Speciale, Julian Scheuerer, Roland Musonius, Harald Manz, Nuri Erencin, Michael Radatz, Patrick Seber, Sebastian Beiwinkel, Kai Zitzmann, Helmut Frieder, Daniel Holderbach, Roy Kavanaugh, Philipp Dressler, Saskia Reinbeck, Hilmar Hinz, Franz Baumann, Bernd Föhringer, Lukas Pechtold, Hugo Bahndorf, Ralf Bußberg, Friederike Benjes, Peter Spang, Mandy Singer-Prodowski und Sarah Föser.
Vielen Dank auch von mir und ein schönes Wochenende.
Ja, ciao.
Ciao.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.